Herzlich willkommen beim Marketing Briefing. Jeden Freitag stelle ich hier eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing vor. Heute spreche ich mit Patrick Boos. Er ist CEO der WIT-Gruppe. Und um es unter uns zu sagen, das erste Mal ein CEO und kein CMO, mit dem ich rede. Hallo Patrick.
Hallo, grüß dich Thorsten.
So, und jetzt weiß ich gar nicht, ich bin völlig verdattert, wie mit was ich beginnen soll. Fangen wir mal nicht mit Marketing an. Du bist reingekommen in den Laden mit extrem viel Versandhandelskompetenz natürlich, mit viel Erfahrung und hast sicher einige Dinge gesehen, wo du sagst, das will ich angehen und da will ich was machen. Wie geht man als neuer CEO an so ein Thema ran, um die Leute mitzuholen? Weil die wollen doch alle ihre Sachen erstmal grundsätzlich weitermachen so, und wenn man da mit neuen Sachen kommt, ist das wirklich erwünscht?
Also ich bin reingekommen in das Unternehmen und hatte natürlich gleich sehr viele Ideen, an welchen Stellen man diese Digitalisierung vorantreiben kann, und bin damit sehr viel Tatendrang vorgegangen und musste feststellen, dass zu viel und zu schnell Digitalisierung dem Unternehmen noch schaden kann. Und dass viele Unternehmen ja in der Historie, die in unserer Rolle waren, eines Versandhandelsunternehmens, was sehr stark auf Katalog basiert hat, auch in Schwierigkeiten gekommen sind, weil sie zu schnell digitalisiert haben und zu schnell gesagt haben, diesen Katalog, den brauchen wir doch nicht mehr. Das war für mich so ein erstes Learning, dass man das mit sehr viel Augenmaß machen muss. Denn die großen Profits, die generieren wir nach wie vor mit den Kundinnen, die ausschließlich über den Katalog bestellen. Und die müssen wir natürlich weiterhin gut betreuen. Und diese Profits brauchen wir, um die Digitalisierung zu finanzieren. Das war so mein wesentliches Learning. Und natürlich muss man eine gute Balance finden zwischen einerseits auch wirklich das Unternehmen herausfordern und die Organisation und die Kultur und die Prozesse herauszufordern, sich zu überdenken und Dinge neu zu denken. Und gleichzeitig liegt hier irre viel Erfahrung in diesem Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld wert ist und die uns auch diese Profitabilität überhaupt erst ermöglicht.
Und menschlich gesehen, wie gehst du vor? Also anerkennen natürlich der Historie und all dieser Dinge und gleichzeitig mit neuen Ideen. Wie begeisterst du Menschen für das Neue und für die Möglichkeiten, die Digitalisierung in diesem Fall bringt?
Ich versuche das so zu machen, indem ich sage, wir müssen uns nicht komplett neu erfinden oder neu ändern, sondern wir bauen auf etwas, was einen großen Wert hat und dass diese Organisation es in den letzten Jahrzehnten, muss man ja wirklich sagen, geschafft hat, ein stetig wachsendes, extrem profitables Unternehmen auf die Beine zu stellen. Das hat ja mal einen sehr, sehr großen Wert und braucht auch eine große Wertschätzung dafür. Und ich will nicht in die Situation kommen zu sagen, der Katalog ist weniger wert als das Online-Geschäft, weil das Online-Geschäft in der Anteiligkeit steigt. Nein, beides ist wichtig und der Katalog wird auf die Dauer der nächsten mal mindestens 10, 15 Jahre noch für uns ein wesentliches Marketing-Tool sein. Also geht es darum, einerseits zu wertschätzen, was da ist, andererseits auch zu sagen, die Dinge verändern sich jetzt in einer so rasanten Geschwindigkeit. Das gesamte Wettbewerbsumfeld, Stichwort China, das gesamte technologische Umfeld, Stichwort KI, da gibt es jetzt so schnelle Innovationsentwicklungen und so eine starke Verkürzung dieser Zyklen, dass wir uns da auch ständig und immer stärker noch hinterfragen müssen, ob das, was wir heute tun, die Prozesse, die wir haben, noch die richtigen sind für das, was auf uns zukommt. Denn am Ende ist es ja so, dass auch die Kunden verändert sich ja und die nachwachsenden Kundinnen, wir sind ja im Bereich 50 plus unterwegs und das ist eigentlich eher 60 plus, die ist eine bestimmte Art und Weise einzukaufen gewöhnt, aber die nachkommen, haben natürlich andere Erwartungen. Das sind Kundinnen, die auch gerne bei Zalando und gerne bei anderen Fashion-Playern kaufen und dem müssen wir uns natürlich auch stellen.
Ich habe gerade gestern mit einer potenziellen Kundin von dir gesprochen, die zum Glück schon weiß, wer du bist. Also nicht du jetzt, aber die Marke, was mit anfangen kann. Sie ist 35, 34 oder so. Ich habe schon gesagt, na, das ist doch schon mal super, ja. Ja, das ist irgendwie so Klamotten für alte Frauen. Gesagt, ja, leg sie nicht ganz falsch damit. Das ist ja auch der Markenkern und damit natürlich auch ein gewisses Nutzerverhalten. Das hat sich durch Corona sicher ein bisschen geändert, aber es ist immer noch bequem zu telefonieren. Ich bin auch eine Generation, die noch in der Lage ist, einen Hörer in die Hand zu nehmen. Und es ist bequem, auch bei mir funktioniert das wunderbar, wenn da irgendwas Gedrucktes auf den Tisch liegt und dann legt man sich hin und sagt, ich blätter durch den Katalog. Früher war es ein Erlebnis. Und das waren die beiden Dinge. Ach so, das Telefon natürlich noch. Ja, genau, ich habe es ja eben genannt. Also blättern durch den Katalog, anregen lassen und anschließend der Luxus anzurufen mit einem Menschen und nicht so ein komischer Online-Shop, wo man drücken muss und so weiter. Und das ist eine Kernkompetenz. So, jetzt meine Frage. Kommen wir da wieder hin, dass ich anrufen kann und mich menschliche Stimmen extrem empathisch bei mir abholen, obwohl es alles Computer sind und dass ich einen Katalog bekomme, der hyperpersonalisiert ist? Fangen wir mal mit dem Telefonthema an und kommen dann zum Katalog, also zum Kerngeschäft des Versandhandels.
Die Frage ist gar nicht, kommen wir da wieder hin, sondern bleiben wir da, ne? Wir sind ja da. Wir sind ein Unternehmen, das 24/7 Telefonservice anbietet. Das machen wenig Unternehmen und gerade in dem Bereich des Tanzhandels ist das total außergewöhnlich. Das bieten wir an, weil wir glauben, dass das ein großer USP ist für uns. Einer von mehreren USPs für unsere Zielgruppe, die tatsächlich, wie du eben gesagt hast, den direkten Kontakt, den persönlichen Austausch sich wünscht. Wir sehen auch, dass die Calls zum Beispiel, die wir mit unseren Kunden machen, verhältnismäßig lang sind im Vergleich zu anderen Unternehmen, weil eben auch möglicherweise die Damen in einem Alter sind, dass sie ein bisschen länger brauchen und einfach auch es genießen, mit jemandem auf der anderen Seite zu sprechen. Das ist ein USP. Und auch ich sage dir, ja, idealerweise läuft alles glatt, aber wenn ich einkaufe und komme an irgendein Problem, bevor ich mich durch 1000 FAQs durchwühle oder nicht funktionierende Chatbots bediene, die am Ende doch sagen, ich komme hier nicht weiter, ich verbinde dich jetzt mit einem Ansprechpartner und dann 20 Minuten in der Warteschleife hänge, das ist für mich keine gute Customer Experience. Also wir glauben, dass es ein großer Wert ist, den wir auch behalten wollen.
Ihr habt 24/7. Also ihr habt wirklich rund um, wo kriegt ihr die Leute her, die dann immer noch halbwegs kompetent Fragen beantworten können?
Das sind teilweise Kundinnen, Mitarbeiterinnen, die bei uns in Weiden sind. Das sind teilweise aber auch von Callcentern, die im Outsourcing operieren, auf der ganzen Welt mehr oder weniger. Wichtig ist, dass wir überall versuchen, unseren Kern, unseren Markenkern auch in den Telefonaten zum Tragen zu verhelfen. Also, dass die Menschen, egal wo sie sitzen, in einer bestimmten Art und Weise, in einer sehr wertschätzenden und geduldigen Art und Weise mit unseren Kunden sprechen. Und das klappt auch sehr gut.
Weiden kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, dass ihr dort auch Menschen findet, die halt eben sagen, ja, zur Not schlage ich mir auch mal die Nacht um die Ohren. Und ich liebe das Unternehmen und ich stehe dazu. Und das ist natürlich, sind die besten Markenbotschafter. Das heißt, ihr seid nur zum Teil darauf angewiesen, auszuweichen in Richtung Osten am frühen Morgen, also wo ich dort noch jemanden erreiche, oder in Richtung Westen. Amerika ist ja, glaube ich, einfacher mit deutschsprachig als in Richtung Osten. Da habt ihr auch Erfahrungen mit, also rund um den Globus.
Und wir müssen jetzt gar nicht in andere Zeitzonen unbedingt gehen, weil du hast ja auch in Deutschland, hast du ja Berufe, da wird im Schichtdienst gearbeitet. Nicht? Also da gibt es Menschen, die arbeiten auch nachts und so gibt es eben auch in Deutschland oder in Europa Callcenter, die einen 24/7-Service uns bieten als Abnehmer. Und da brauchen wir gar nicht nach, keine Ahnung was, in völlig einer Zeitzone zu gehen.
Konkrete Frage, KI-Einsatz, um dann das Wissensmanagement zu betreiben, das heißt die Frage auch kompetent zu beantworten, so dass ich als Callcenter-Mitarbeiter dann unterstützt bin, weil mir die Software hier am Monitor gerade alles anzeigt, was ich wissen muss.
Dazu brauchen wir offen gestanden noch gar nicht die KI, weil mehr oder weniger alle Informationen, die für die Kunden relevant sind, hat der Callcenter-Agent oder unsere Mitarbeiterin immer auf dem Schirm. Also wer ist der Kunde, was ist die Bestellhistorie, was sind die Rechnungseingänge, was sind die Zahlungsvorgänge, was ist Sortiment, was gekauft worden ist, das ist ja alles, dafür brauchen wir noch keine KI. Die KI brauchen wir tatsächlich und auch wir haben natürlich einen Chatbot oder einen Voicebot auch, der verwendet werden kann. Und da setzen wir jetzt natürlich auch künstliche Intelligenz ein. Das ist aber für uns noch ein bisschen Experimentierfeld. Wir wollen weiterhin festhalten an dieser persönlichen Note. Ich glaube, das ist ein ganz großer Wert. Der spiegelt sich übrigens auch in unserer eigenen Unternehmenskultur wider. Wir haben eine sehr stark auf den Menschen fokussierte Unternehmenskultur, die wir dann eben verlängern auch in Richtung Kunden. Und das beinhaltet zum Beispiel auch die Betreuung unserer Kundinnen in unseren Geschäften. Wir haben ja über 100 Fachgeschäfte, 30% der Kundinnen werden tatsächlich mit Namen begrüßt. Da gibt es eine sehr enge, tatsächlich auch Bindung schon der Verkäuferin zur Kundin. Also auch da wird auf Persönlichkeit oder auf persönlichen Austausch gesetzt. Und das bezieht sich eben auch auf unsere Callcenter.
Das heißt also, Voicebots habt ihr schon, also KI-unterstützte Voicebots habt ihr schon, seid am Experimentieren. Wie weit nutzt ihr die Synergien der Otto-Gruppe, um zu sagen, wir müssen da ja nicht Vorreiter sein, sondern das können ja die Kolleginnen und Kollegen von XY machen, weil die haben die jüngere Zielgruppe, die sind sowieso als Brand eher experimentierfreudig oder eher preissensitiv, dass sie sagen, gut, wir können das, unsere Kundinnen müssen das ertragen, weil dafür ist der Preis günstiger. Wie weit nutzt ihr Synergien in der Otto-Gruppe?
Wir nutzen sehr viel Synergien in der Otto-Gruppe, aber das sind vor allem Synergien im Hinblick auf Austausch zu bestimmten Formaten. Ja, wir haben auch ein paar Tools, die wir gemeinsam nutzen. Aber wenn du jetzt KI ansprichst, zum Beispiel bei der generativen KI zur Erstellung von Produktbildern oder jetzt eben, was wir bei unserer Marke Shigo machen, dass tatsächlich das gesamte Bild über KI generiert wird, also die Produkte über CGI verarbeitet werden und dann nicht existierende Models über die KI da reingebaut werden. Das ist eine Sache, die machen wir zum Beispiel nicht mit Otto, da tauschen wir uns auch aus, aber da haben wir unsere eigene Lösung gefunden und sind damit tatsächlich auch im Konzern relativ weit vorne.
Eine völlig andere Frage. KI-Models, also echte Models, von denen es wiederum KI-Avatare gibt, die dann für Fotos zur Verfügung stehen und scheinbar recht authentisch und echt sind. Habt ihr mit sowas Erfahrung? Hältst du davon was?
Also wir haben jetzt in unserem Vorstoß bei Shigo, bei der Marke Shigo, haben wir tatsächlich komplett KI-generierte Models. Das basiert nicht auf irgendeinem Model, das dann hergenommen wird, um es zusammenzubringen mit unserer Mode, sondern das sind tatsächlich komplett KI-generierte Models. Damit vermeiden wir auch, dass es da irgendwelche rechte Themen gibt oder Buyouts gibt, die wir berücksichtigen müssen. Und damit haben wir jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also könnte ich dir auch mal schicken. Jetzt sind die ersten paar hundert Bilder live auf der Marke Shigo. Shigo ist ja unsere Plus-Size-Marke. Und das sind sensationelle Bilder, wo sowohl die Ware selber exzellent dargestellt ist, als auch die Passfähigkeit zu den Plus-Size-Models. Das passt einfach super. Also besser könnten wir es schon fotografieren.
Du hättest meine Frage natürlich nicht besser beantworten können, denn das heißt jetzt, wenn ich deine Frage ein bisschen interpretiere, heißt das, als erfolgreiches Model kann ich im Prinzip mir den Job wechseln, weil selbst mit meinem preisgünstigen KI-Avatar komme ich nicht mehr hinterher gegen die KI-generierten Models. Ich habe das jetzt mal bewusst provokativ formuliert.
Aber das ist so. Ich glaube, dass ich innerhalb dieser ganzen Prozesskette, die wir durchlaufen, bis irgendwas online ist, werden sich absolut umwälzende Veränderungen ergeben. Wir haben bislang in unserer Gewinn- und Verlustrechnung einen zweistelligen Betrag für die Erstellung von Fotos. Das sind Models, das sind Fotoreisen, das ist Bildnachbearbeitung, die Fotografen und so weiter und so fort. So, und wir haben einen gewissen Preis oder eine bestimmte Kosten pro Bild, wenn man das mal dann auf alle Bilder umlegt. Und der ist sehr, sehr hoch. Und den werden wir zu über 95% reduzieren können. Und das ist etwas, also da reden wir nicht von, wir sparen 20, 30 oder wir sparen die Hälfte ein, sondern wir sparen wirklich 95% und mehr pro Bild ein und haben dabei keinen Qualitätsabbruch, möglicherweise sogar eine besser skalierbare und vielleicht sogar inspirativere Fotoauffassung mit dieser KI-generierten, mit diesem KI-generierten Vorgehen. Und das ist natürlich für die eben genannten Berufsbilder schon eine sehr harte Zukunftsaussicht, muss man sagen. Und es wird immer, genauso wie man auch gesagt hat, es wird immer keine Zeitung mehr geben, man wird weiterhin Zeitung haben, man wird weiterhin Kataloge haben, man wird weiterhin auch Vinyl-Schallplatten vielleicht für die Enthusiasten haben. Und so wird man auch für einige Einsatzmöglichkeiten nach wie vor richtige Fotografen haben, die richtige, echte Models fotografieren. Aber das wird sich massiv verändern, und zwar in einer unfassbaren Geschwindigkeit.
Macht Spaß, mit dir zu reden. Und du hast mich gleich auf das nächste Thema gebracht, nämlich der Katalog. Der Katalog wird sich ja auch verändern. Ich weiß jetzt zu wenig über Katalogproduktion. Was ist Massenproduktion versus 1:1 Produktion? Also wie hoch sind heute immer noch die Mehrkosten dafür, dass ich einen 100% personalisierten Katalog produziere? Oder geht es in diese Richtung, dass ich also nur noch für mich produzierte Mini-Kataloge in einer höheren Frequenz bekomme?
Also Personalisierung ist ja ein weites Feld. Personalisierung ist ja vielleicht, dass für einer bestimmten Person ein Verkaufsförderungshebel gezeigt wird und einer anderen Person eben nicht aus bestimmten Gründen. Das machen wir schon. Aber wirklich Personalisierung im Sinne von, so Thorsten, das ist jetzt das auf dich zugeschnittene Sortiment, weil wir auf deiner Kaufhistorie, auf Basis deiner Kaufhistorie wissen, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Das ist noch sehr kostenintensiv. Das ist alles technologisch möglich natürlich. Im Digitaldruck vor allem, aber wir setzen immer noch Tiefdruck ein, weil unsere Kataloge größtenteils über 100 Seiten haben und das ist im Digitaldruck schwierig. Und deswegen ist der Personalisierungsanteil sehr gering.
Okay, verstehe. Und wie bewertest du die Möglichkeiten dann auch, wie oft versendet ihr einen Katalog, der 100 Seiten hat? Das ist ja eine ganze Menge und ein ziemlicher Oschi. Also allzu oft kann man das ja nicht machen. Wie oft versendet ihr den an durchschnittliche Kundinnen?
Also die Frequenz ist ja abhängig von der Marke und von dem Cluster der Kunden. Ich fände sagen, dass wir über 200 Millionen Kataloge im Jahr verschicken. Das ist eine relativ große Zahl und das führt dazu, dass tatsächlich für einige Marken und für einige spezielle Kundinnen alle 2 Wochen ein Katalog ankommt. Das ist dann nicht immer der gleiche, sondern das ist dann mal der sogenannte Hauptkatalog. Das ist mal ein Saisonkatalog, aber das ist eine Frequenz, die gute Kundinnen von uns auch bedient werden.
Okay, also allein schon mit diesem teuren Katalog und aufwendigen Katalog lohnt sich das. Jetzt habe ich verstanden. Wie sieht es aus im digitalen Bereich? Das heißt also, E-Mail ist ja durchaus ein Kanal, der auch bei euren Kunden wahrscheinlich super funktioniert. Und da kannst du wirklich auf eine hundertprozentige Hyperpersonalisierung gehen und eine Automatisierung gehen. In wenigen Worten, wo steht ihr da und in welche Richtung denkst du da gerade?
Da stehen wir relativ am Anfang. Wir haben tatsächlich im Backend momentan noch nicht die Datenstruktur, die es braucht, um Realtime-Personalisierung wirklich skalierbar durchzuführen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist daran, das ist nach vorne hin ein Riesenpotenzial für uns, an dem wir arbeiten. Wir haben ja noch, um dir das auch mal in den Kontext zu setzen, wir haben ja nach wie vor einen sehr geringen Online-Anteil, verhältnismäßig geringen Online-Anteil. Wir machen immer noch 80% unserer Umsätze entweder ausschließlich mit Papier oder durch zumindest Papier angeschoben. 60% sind ausschließlich über Papier, also analoge Kanäle. 40% werden online generiert, aber von diesen 40% wird ungefähr die Hälfte auch durch den Katalog angeschoben. Das heißt, es ist nach wie vor noch ein relativ kleiner Anteil, aber natürlich in der Anteiligkeit nimmt das zu und Papier nimmt eher ab. So, und das ist nach vorne für uns eine Riesenchance, mit einer stärkeren Personalisierung von Newslettern, von Sortimenten, die wir an bestimmte Kunden ausspielen, von Verkaufsförderung, die wir bestimmten rabattaffinen Kunden stärker und weniger rabattaffinen Kunden weniger ausspielen. Da haben wir sowohl auf der Topline als auch auf der Bottomline Riesenpotenziale noch nach vorne, die wir jetzt gerade anfangen zu heben.
Okay, gut. Weil das Potenzial ist ja enorm, wenn du wirklich einzelne E-Mails schaffst, die einen hohen Impact haben, die hoch ja. Mich persönlich ansprechen. Frage zu WhatsApp, weil der eine Kanal ist E-Mail, der andere Kanal, gerade wenn ihr eine gute Kundenbindung habt, könnte auch WhatsApp sein, weil da natürlich dann auch möglicherweise dir die Schnittstelle zu Voice wieder einfacher ist. Dass man dann Feedback geben kann, sozusagen nicht durch irgendeinen komplizierten Shop. Es gibt vielleicht ein Segment, das darauf reagiert.
Also wir haben jetzt WhatsApp getestet und sind eigentlich mit den Ergebnissen sehr zufrieden. Man muss wissen, dass WhatsApp einfach echt teuer ist. Ne?
Ah ja, eben, sauteuer.
Langt Meta sehr stark zu. Und diese Kosten haben wir natürlich in der App nicht mit den Push-Mitteilungen. Und auch über SMS ist es besser, also es ist preiswerter. WhatsApp lohnt sich überall da, wo du wirklich eine gute Aktion hast. Da hast du auch gute Öffnungsraten und da hast du dann die Möglichkeit, perspektivisch natürlich auch den Katalog sofort irgendwie in WhatsApp zu zeigen oder zumindest Teile des Kataloges. Wir setzen da stärker auf unsere App in Zukunft, weil wenn wir uns darüber Gedanken machen, was ist denn eigentlich die Ablösung unseres super starken Katalogsmodells oder der Inspiration, die daraus auch entsteht, dann muss das in Richtung App gehen. Und da wird es für uns die große Herausforderung sein, erstens diese Inspiration zu erzeugen, zweitens aber auch den Hook irgendwie in diese App reinzubauen. Ne? Also warum würdest du jetzt die App runterladen und dauerhaft auch verwenden, auch wenn du nicht gleich kaufst? Wir sind ja kein hochfrequentes Produkt. Also unsere guten Kunden kaufen tatsächlich so 5-6 Mal im Jahr. Das ist schon toll, aber jetzt nicht irgendwie wie bei Penny oder wie bei DM oder so, mehr oder weniger wöchentlich. Also was ist der Hook in diese App? Daran müssen wir noch stärker arbeiten. Wenn wir dann aber die Menschen in der App haben, ist das, glaube ich, Stichwort WhatsApp-Marketing, ist die App der bessere Weg und der preiswertere Weg und der Weg dann auch gleich, die Kunden in die App aktiv reinzubringen.
Absolut, denke ich genauso. Und jetzt zu der App eine Frage. Bekommt ihr eigentlich Feedback über die Abmelderaten bei Apple, wo ich sage, nö, das reicht. Ich entziehe Ihnen jetzt die Erlaubnis, mir Mitteilungen zu senden. Denn über den Startbildschirm habt ihr natürlich Präsenz, wenn ihr mit guten Betreffzeilen und guten Headlines mich dann ansprecht. Es kann aber auch sein, dass es nervt, weil es mir zu viel wird. Also eine sehr heikle Frage quasi. Kriegt ihr Feedback von Apple oder von Google im Fall von Android?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ob das überhaupt das wesentliche Thema ist, weil wir kriegen ja mit, wer meldet sich ab, ne? Also wer löscht die App, das kriegen wir ja schon mit. Wir kriegen mit, das betrifft ja nicht nur die App, das betrifft ja auch das ganze E-Mail-Marketing. Wir kriegen ja auch mit, dass sich Menschen abmelden vom Newsletter, weil sie sagen, das ist mir jetzt zu viel. Netto ist es so, dass wir immer noch wachsen in den Kanälen und das ist ein Zeichen dafür, dass wir das offenbar in einer Dosis machen, die für die Kunden noch verträglich und vielleicht sogar auch wertvoll ist.
Super. Und was sind die Sachen in der App, die ihr aktuell anbietet? Also wenn ich meiner Mutter erklären muss, ja, kann ich ja mal probieren, warum es eben sinnvoll ist, dass ich ihr, das muss ich alles machen, ihr auf dem iPhone die Wit-App runterlade. Warum?
Gute Frage. Da sind wir, glaube ich, noch nicht gut genug aufgestellt, dass wir zusätzlich zu dem, was wir auf der Webseite haben und in der Mobile-Webseite haben, noch Benefits haben, die darüber hinausgehen. Das haben wir noch zu wenig. Es sind meistens tatsächlich vor allem Aktionen, also App-only-Rabatte, die es dir dann monetär oder finanziell attraktiv machen, daran teilzunehmen. So, jetzt ist die App natürlich auch so, dass sie, dass du da always on bist, ne? Das heißt, eine Personalisierung in der App ist da einfacher als auf der Webseite, wenn du nicht eingeloggt bist. Und das sind so Dinge, die es aus Sicht der Kunden wahrscheinlich attraktiv machen, die App zu nutzen. Aber natürlich wissen wir auch, du brauchst, deswegen habe ich dahin von Hook gesprochen, was ist so der eine große Grund, warum du sagst, ich nutze regelmäßig diese App, ja. So, und da haben wir bis jetzt, sind wir noch zu wenig gut aufgestellt. Aber da, wie gesagt, ich denke immer nur in Potenzialen, da haben wir nach vorne hin, glaube ich, auch noch ein Riesenpotenzial.
Abschlussfrage, Thema KI, besonders im Marketing. Zum Teil hast du es ja schon angesprochen. Was sind weitere Dinge, wo du sagst, da verstärken wir und sind jetzt auch schon sehr erfolgreich mit dem KI-Einsatz?
KI wird sicherlich in Zukunft eine größere Rolle spielen bei der ganzen Vorhersage von Käufen und von Trends und so weiter, die wir dann brauchen wiederum für unsere Warenversorgung, also für den Einkauf unserer Handelsware. Das ist ja für uns neben dem ganzen Marketing-Block, wir geben im Jahr 400 Millionen Euro fürs Marketing aus. Das ist ja ein Riesenpunkt. Dann ist sicherlich über die KI im weitesten Sinne noch viel zu optimieren. Aber der andere große Punkt ist ja, dass wir die Ware einkaufen, die wir dann verkaufen. Welche Ware wir wann wie bestücken, sodass wir einerseits gute Sofortlieferbereitschaft haben, andererseits nicht so hohe Bestände haben, das ist sicherlich so ein großes Thema. Das zweite ist, wir geben ungefähr 300 Millionen Euro nach wie vor noch aus für das Thema Kataloge. Das ist auch ein Riesenbetrag. Und wenn wir hier noch stärker KI einsetzen können, um zu wissen, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, wann du diesen Katalog bekommen solltest, um die Wahrscheinlichkeit eines Kaufs zu erhöhen. Wenn wir da schon 10% rausholen, dann ist das gleich ein gigantischer Betrag. Also das sind so die wesentlichen Themen, an die wir denken. Ansonsten in jedem Unternehmensbereich, ob das Controlling ist, ob das Finanzen ist, ob das, ich weiß nicht was ist. Natürlich arbeiten wir an allen Ecken daran, Automatisierung und KI zu nutzen, um Prozesse effizienter und auch schneller zu machen. Ja, also da gibt es irrsinnig viele Einsatzmöglichkeiten, an denen wir parallel arbeiten. Aber die großen, großen Themen sind natürlich da, wo wir große Kosten oder Umsatzblöcke haben. Da ist der Hebel einfach am größten.
Patrick, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für all die Insights. Ich durfte sehr, sehr viel lernen von dir. Ich bewundere den Elan, mit dem du Innovation und Digitalisierung vorantreibst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war's schon wieder mit dem Marketing Briefing Kompakt. Hier gibt es jede Woche eine interessante Persönlichkeit aus dem Marketing. Weitere Interviews findet ihr bei der Marketingbörse, dem Podcast. Und wenn euch meine Interviews gefallen, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf einem eurer Lieblings-Podcast-Portale.